ARD.
Es ist unglaublich.
Aber es ist wahr.
Are you still talking about Jeffrey Epstein? That is unbelievable.
Ja, es reden immer noch alle über Jeffrey Epstein, den verurteilten Sexualstraftäter, der Minderjährige prostituiert hat, in seiner Zelle vor dem Gerichtsprozess verstorben ist und der mit vielen einflussreichen und bekannten Leuten Kontakt hatte.
Mit Bill Clinton, mit Tony Blair, mit Harvey Weinstein und unter anderem auch mit dem Mann, den er für eine Zeit zumindest seinen besten Freund nannte. Donald Trump.
This guy, this creep.
Die Untersuchungsakten zum Fall Epstein wollte Trump veröffentlichen lassen. Das hat er seinen Anhängern immer versprochen während des Wahlkampfs. Aber jetzt will er, dass die Sache verschwindet.
Und der Sprecher des Repräsentantenhauses war behilflich. Der hat eine Abstimmung über die Freigabe der Akten verhindert, indem er die Abgeordneten einfach schon vorzeitig in die Sommerpause geschickt hat. Was ist also dran an diesem Fall Epstein?
Eine unserer Fragen heute bei 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und Freunde und wir diskutieren hier bei 7 Tage wach die wichtigsten Themen der letzten 7 Tage. Darunter heute auch einen spektakulären Fund in der polnischen Ostsee vor der deutschen Insel Usedom.
Das könnte, wenn es sich bewahrheitet, das größte jemals in Polen gefundene Vorkommen an Öl und Gas sein. Und das könnte einen Teil der polnischen Energieversorgung abbilden.
Nur dazu müssten Öl und Gas erstmal aus der Erde geholt werden. Heißt das dann Ölbohrinseln vor Usedom?
Das würde nicht nur immense Umweltschäden mit sich bringen können, sondern möglicherweise auch den Rohstoff zum Versiegen bringen, von dem Usedom heute lebt. Tourismus.
Außerdem befassen wir uns mit der Frage, was der ukrainische Präsident Zelensky mit dem neuen Gesetz vorhatte, gegen das zehntausende Menschen in der Ukraine auf die Straße gegangen sind.
Das Gesetz sollte nämlich zwei Antikorruptionsbehörden unter die zumindest mittelbare Kontrolle des Präsidenten bringen. Und damit wäre Korruptionsbekämpfung in der Ukraine wahrscheinlich nicht mehr effektiv möglich gewesen, sagen die Protestierenden auf der Straße.
Stimmt überhaupt nicht, sagt Zelensky. Das Gesetz sollte nur den russischen Einfluss auf diese Behörden unterbinden. Jetzt hat er ein neues Gesetz angekündigt. Wie ist also die Situation in der Ukraine einzuordnen? Auch das besprechen wir heute bei 7 Tage wach.
Und wenn euch der Podcast gefällt, dann wäre das super, wenn ihr ihn am besten jetzt gleich abonniert in eurer App und wenn ihr uns dazu noch so eine Bewertung gebt von, weiß nicht, 6 bis 8 Sterne sollten uns reichen.
Ja. So klang das in dieser Woche unter anderem auf den Straßen von Kiew. Demonstrationen und Proteste gegen den ukrainischen Präsidenten Zelensky und das mitten im Krieg. Vor allen Dingen junge Leute waren da auf den Straßen, so wie diese 18-jährige Kiewerin.
Um meine Stimme zu erheben, um zu zeigen, dass das Volk so lange wie nötig aufstehen wird, dass wir nicht bereit sind, dieses Gesetz zu akzeptieren und dass wir nicht zulassen werden, dass das einfach passiert.
Und der Hintergrund war, Zelenskys Partei hat im Parlament ein Gesetz durchbekommen, was die Arbeit der Antikorruptionsbehörden enorm erschwert hätte.
Konkret, mit dem neuen Gesetz würden zwei Behörden, die eigentlich sehr unabhängig vom Zugriff der politisch Verantwortlichen agieren sollten, logisch, ich meine, schließlich sollen sie die ja am Ende kontrollieren, also diese Behörden würden mit dem Gesetz dem Generalstaatsanwalt unterstellt. Und dieser Generalstaatsanwalt, der kann bestimmte Ermittlungen unterbinden oder zumindest die Akten und Ergebnisse anfordern, was er bisher nicht konnte.
Und dieser Generalstaatsanwalt wurde erst vor kurzem von Zelensky selbst eingesetzt. Und jetzt stand also der meterhohe Verdacht im Raum. Moment mal, der Präsident und seine Partei, die schwächen da die Möglichkeiten der Antikorruptionsbehörden, um für sich selbst Vorteile rauszuholen?
Und dass die Leute dagegen auf die Straße gehen, das ist keine Kleinigkeit in der Ukraine. Da gab es in den letzten Jahren großen Zusammenhalt in der Gesellschaft, wenig Kritik an der Regierung. Da gab es keine Demonstration gegen den Präsidenten.
Ja, das analysiert übrigens auch Dr. Susan Stewart so. Die ist Osteuropa-Expertin, arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik. Und unsere Redakteurin Lena hat auch mit Susan Stewart über die Bedeutung der Demos gesprochen.
Und dass man das jetzt macht, in relativ großen Zahlen zeigt eben, dass jetzt aus Sicht zumindest eines wichtigen Teils der Bevölkerung eine rote Linie überschritten wurde.
Auch bei diesen Szenen im Parlament, da konnte man ja schon sehen, dass das nicht irgendein Gesetz war, was man halt nur zähneknirschend hingenommen hat oder so, sondern die Opposition hatte ja versucht, die Rednertribüne im Parlament zu blockieren, um das zu verhindern. Hat aber alles nichts gebracht. Am Ende hat es eine Mehrheit für dieses Gesetz gegeben und damit war es durch.
Dann gab es ein paar Tage Demonstrationen und dann haben Selenskyj und seine Partei jetzt auf einmal eingelenkt und ein neues Gesetz vorgelegt, was die Unabhängigkeit der beiden Behörden wiederherstellen würde. Es ist aber noch nicht verabschiedet, dieses neue Gesetz. Also es ist ein Tuvabu gerade in der Ukraine. Wir gucken da jetzt mal genauer drauf. Also die Sorge der Leute auf der Straße war und ist ja nicht nur, dass sich da der Präsident oder seine Kreise der Strafverfolgung entziehen könnten, sondern dass das noch viel weitreichendere Folgen haben könnte. Ne? Dass nämlich die EU sich am Ende abwendet, die Ukraine nicht mehr unterstützt und schon gar nicht irgendwann aufnimmt. Also so eine Dimension hat
ja,
das.
Ja klar, also diese Antikorruptionsbehörden, die wurden ja auch mit Hilfe der EU und auf Drängen der EU überhaupt erst installiert.
Der
weil
EU
man
und
gesehen
der
hat,
USA.
Also schon lange vor diesem Krieg war das eigentlich schon so, es gab ein Problem mit der Korruption in der Ukraine, das war bekannt. Und seit dem Krieg sind zwei Sachen aber passiert. Erstens ist das Thema naturgemäß in den Hintergrund gerückt, weil es Wichtigeres gibt und man hat da eben nicht mehr so genau hingeschaut. Und zweitens ist aber auch durch den Krieg viel, viel mehr Geld ins Land geflossen und damit ist ja der Anreiz für die Korruption gestiegen.
Und dann kommt Selenskyj und will so mal eben mit so einem Schnellgesetz die Arbeit der Behörden einschränken, die eben diese Korruption unterbinden sollen. Also das ist schon, also mindestens sehr, sehr zweifelhaft, was er davor hatte, oder?
Also ich meine, Selenskyj hat das ja begründet damit, dass er den russischen Einfluss, den angeblichen, bei diesen Antikorruptionsstellen eindämmen will mit diesem Gesetz.
Was heißt angeblich? Also es ist im Kern wahrscheinlich sogar glaubhaft. Osteuropa-Expertin Susan Stewart hat das im Gespräch mit Lena nämlich auch gesagt. Er hat gesagt, es gibt das. Leute, die in der Ukraine für Russland arbeiten. Natürlich muss eine ukrainische Regierung da einen Blick drauf haben und versuchen, das in den Griff zu kriegen. Aber trotzdem glaubt sie nicht, dass das jetzt der wahre Grund für dieses Gesetz war.
Man hat gesehen, in anderen Fällen, wo man das vermutet hat, ist man gegen Personen vorgegangen, die, wo man meinte, sie arbeiten dann mit der russischen Seite zusammen oder mit pro-russischen Akteuren innerhalb der Ukraine zusammen. Und jetzt so drastisch und in so kurzer Zeit vorzugehen und zu sagen, beschneiden wir einfach die Unabhängigkeit dieser beiden Behörden in so einer Art und Weise, das scheint mir eine völlige Überreaktion zu sein, selbst wenn es diesen Einfluss gibt.
Wenn das eine Überreaktion jetzt ist, was glaubt denn dann Frau Stewart, was die wahre Motivation gewesen sein könnte für dieses Gesetzesvorhaben?
Naja, dass der Präsident oder vielleicht nicht er persönlich, aber seine Kreise befürchten, dass die Antikorruptionsbehörden sie drankriegen könnten und dass sie das verhindern wollen. Also das war ja jetzt die Situation, dass einige Politiker im Parlament gegen die aktuell ermittelt wird von den Behörden, dass die dann für dieses Gesetz gestimmt haben. Da haben die sich natürlich sehr drüber gefreut. Also es ist ja absurd. Also all das wäre ein Szenario gewesen, wenn nicht die Leute derart dagegen protestiert hätten auf der Straße.
Naja, waren ja nicht nur die Demos. Also auch aus der EU kam ja also echt massive Kritik, muss man sagen. Wadefuhl, also unser Außenminister, hat gesagt, das Gesetz belaste den Weg der Ukraine in die EU. Also schon ein kleiner Hinweis. Die EU-Erweiterungskommissarin hat gesagt, das sei ein absoluter Rückschritt für die Ukraine. Und Frankreich hat gesagt, die Ukraine soll das Gesetz mal bitte zurücknehmen.
Das sind schon starke Worte. Ne? Ja. Sowas macht man normalerweise nicht, sich in die Gesetzgebung anderer Länder einzumischen. Selenskyj ist dem gefolgt. Offenbar hat er das jetzt gemacht, beziehungsweise seine Partei hat einen neuen Gesetzesentwurf vorgelegt, so mit dem die Unabhängigkeit dieser beiden Korruptionsbehörden wiederhergestellt werden würde. Also innerhalb von Tagen die totale Kehrtwende nach massivem Druck von der Straße und auch Druck von Seiten der EU. Die Vertreter von diesen beiden Behörden sind jetzt wohl mit diesem neuen Gesetz zufrieden und sagen, okay, so könnten wir arbeiten. Allerdings ist das ukrainische Parlament jetzt erstmal bis Mitte August in der Sommerpause. Ja. Also das heißt, das alte neue Gesetz wurde verabschiedet, das neue Gesetz liegt da jetzt und wartet darauf.
Also auch wenn das verabschiedet wird nach der Sommerpause, das hinterlässt schon echt einen Fadenbeigeschmack, ja, ne? dass er das überhaupt versucht hat, damit durchzukommen. Weiß nicht, ich finde, Zelensky hat sich irgendwie schon damit beschädigt, mit dieser Sache, in seiner Glaubwürdigkeit, mit diesem Move. Dann auf nach Usedom jetzt zum Ölbohren.
Ja. Ey, es ist wirklich, ich weiß es nicht, verrückt, tragisch, historisch, ja, was da vor der Ostseeküste passiert, also je nachdem, welchen Blickwinkel man da drauf hat.
Erzähl doch mal von vorne, was da los ist.
Also, ein kanadisches Unternehmen sucht im Auftrag der polnischen Regierung vor der polnischen Küste im deutsch-polnischen Grenzgebiet seit einer Weile nach Öl. Hm. Und jetzt sind die fündig geworden. Und zwar 6 Kilometer vor der deutschen Ostseeinsel Usedom. Die haben da wohl schon im Februar darum gebohrt. In 9,5 Meter Tiefe haben sie den Meeresgrund angebohrt und dann fast 3 Kilometer tief, glaube ich, runtergebohrt. Ja? Mhm. Also in den Boden rein. Mhm. Haben dann diese Ölvorkommen da entdeckt und in ein paar Jahren könnte es losgehen und das würde bedeuten, direkt vorm weißen deutschen Ostseestrand steht dann eine fette polnische Bohrinsel und holt Öl da aus dem Meeresboden. Also ne, Usedom ist ja, die Insel ist ja teils deutsch, teils polnisch, da kannst du am Strand zu Fuß von einem Land ins andere gehen. Ja, und in Deutschland, in Mecklenburg-Vorpommern und natürlich besonders auf Usedom sind die Leute regelrecht entsetzt.
Also das Ölunternehmen, was das gefunden hat, das geht davon aus, dass da unten mindestens 200 Millionen Barrel Öl sitzen und dazu auch noch jede Menge Gas. Also 5 Milliarden Kubikmeter sollen das sein, um jetzt mal mit ein paar Zahlen zu werfen. Mhm. Um das einzuordnen, Barrel sind rund 160 Liter, die kosten rund 70 Euro. Das bedeutet, die Vorkommen, wenn das also stimmt, die hätten einen Wert von 28 Milliarden Euro.
Ja.
Also circa 28 Milliarden Euro.
Wobei, das klingt natürlich jetzt so viel, ne? Für unsere Ohren, die wir Milliarden ja gar nicht mehr richtig einschätzen können. Wie viel Geld ist das überhaupt? 200 Millionen Barrel Öl. Im Wert von 28 Milliarden Euro.
Naja.
Das sind 5% des jährlichen polnischen Ölbedarfs. 5%.
Ja. Dann klingt es wieder wenig, aber immerhin 5% weniger, die man von autoritären Scheichtümern kaufen muss. Also ich meine, kann ja nicht ganz so verkehrt sein, wenn sich ein EU-Land ein bisschen unabhängig macht von Öl aus instabilen oder autokratischen Ländern, gerade in diesen Zeiten.
5% des jährlichen Bedarfs, das macht Polen kein einziges spürbares bisschen unabhängiger von irgendwelchen Ölimporten. Auf der anderen Seite sind aber die Umweltrisiken so krass, ich glaube, dass man das auf polnischer Seite überhaupt in Erwägung zieht, das kann man, glaube ich, schon totalen Wahnsinn finden.
Also ich meine, man würde es natürlich schon sehen, wenn da gebohrt wird, also von Usedom aus, vom Strand. Also als da im Winter in polnischen Gewässern der riesige Bohrturm für die Probebohrung jetzt rumgeschippert wurde, da dachte man auf der Insel schon, was soll das jetzt? Also habe ich zumindest so bei ndr.de gelesen. Mhm. Und dieses gefundene Ölfeld, das liegt ja so nah an der deutschen Ostseeküste, dass man das schon sehen wird. Aber mein Gott, ich meine, dann steht da halt in 6 Kilometer Entfernung eine Bohrinsel. Andere haben eine Landstraße vor der Tür, U-Bahn, Windräder, die Geräusche machen oder einen ganzen Flughafen. Also das ist nicht schön, aber ist schon irgendwie angesichts der Lage zumutbar, findest du nicht?
Nein. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass die mögliche Tragweite, die das hat, mit deinen Ausführungen da nicht hinlänglich beschrieben ist. Mhm. Also das ist ja nicht nur eine Bohrinsel, die ein bisschen unschön aussieht. Ich finde, man sollte da zum Beispiel mal der Bürgermeisterin von Heringsdorf zuhören. Also Heringsdorf, eines der sogenannten Kaiserbäder auf Usedom. Und Laura Isabelle Marisken ist die übrigens parteilose Bürgermeisterin von Heringsdorf.
Das sind Nachrichten, die haben ja eine unfassbare Tragweite. Wir sind hier Kur- und Erholungsort, ein Tourismusort, ein Anziehungs- und Sehnsuchtsort, weil wir einfach eine wundervolle Natur haben, sauberes Meer, kilometerlange, schöne Sandstrände. Und wenn ja jetzt eine Schwerindustrie implementiert werden soll, dann heißt das ja, dass sich die ganze Region massiv verändern wird.
Ja, schwer. Also das heißt, es geht um viel, viel mehr als einen etwas unschönen Ausblick vom Strand aus.
Ja.
Also findest du das gar nicht krass, was das umwelttechnisch bedeuten
würde? Naja, ich sag mal so, wenn du das auf der anderen Seite eben...
Da versuchen Naturschützer und ja auch Naturschutzprogramme von Regierungen, den empfindlichen Raum da zu schützen, der durch Klimawandel und Industrie eh schon belastet ist, und dann ballert man da eine Ölplattform rein. Also ich meine, das sieht ja nicht nur blöd aus, das macht ja auch Krach. Ja. Also zumindest sagen das jetzt alle Leute aus dem Tourismussektor da auf Usedom, dass die Bohrtürme einerseits Geräusche machen und auf der anderen Seite hast du dann so einen vermehrten industriellen Schiffsverkehr, der zu erwarten wäre. Und in Sichtweite sitzen die Touristen am Strand und denken dann, nachdem sie da einmal nochmal Urlaub machen, Entschuldigung, um das noch auszuführen, man muss bei solchen Sachen doch an den absoluten Worst Case denken, oder nicht? Also das, was passiert, dass es einen Unfall gibt, in größeren Mengen Öl austritt, es eine Vollkatastrophe an der Küste gibt mit ölverpesteten Stränden, massenhaft sterbenden Vögeln und anderen Tieren und so. Das Problem ist dann nämlich, die Ostsee ist an dieser Bohrstelle sehr, sehr flach.
Maximal 9 Meter in den Küstengewässern und Sie können sich vorstellen, wenn da zur Havarie kommt, wenn dort Gifte austreten, was dann los ist. Dann haben wir nämlich die Küste verloren für Jahre.
So sagt es Rainer Sauerwein, Vorstand der Bürgerinitiative Lebensraum Vorpommern im RBB 24 Inforadio. Und wenn der Herr Sauerwein da recht behält, dann ist over mit Usedom.
Also Umweltkatastrophe darf es nicht geben, ganz klar. Aber ich finde, das ist der einzige Einwand, dass man da eine Bohrinsel sieht. Also.
Auch im Land Mecklenburg-Vorpommern, habe ich ja vorhin schon gesagt, findet man das ja überhaupt nicht witzig. Also die Landesregierung lehnt das komplett ab und sagt, die haben diese Probebohrung gemacht, ohne überhaupt mit uns darüber zu sprechen und das Land zu informieren. Das geht überhaupt nicht, meinten die. Also vor allem der Umweltminister von Mecklenburg meinte, das würde auch Abkommen ignorieren, die Deutschland und Polen miteinander hätten.
Also das deutsch-polnische Verhältnis ist ja eh nicht gerade das Beste. Also ich kann mir 100% vorstellen, wie der deutsche Widerstand gegen diese Ölplattform dann in Teilen von Polen gelesen wird. Also dass die Deutschen sich mal wieder einmischen in polnische Belange und alles bestimmen wollen und alles verhindern wollen. Also die polnische Seite hält sich mit Kommentaren zur Bohrinsel zwar derzeit extrem zurück, aber Polen-Korrespondent Martin Adam konnte im NDR Fernsehen immerhin so viel sagen, dass man den Fund in Polen als historisch ansieht.
In Polen heißt es erstmal, das könnte, wenn es sich bewahrheitet, wenn also diese ersten Studienergebnisse tatsächlich widerspiegeln, was dort an Erdöl und Erdgas im Boden ist, das könnte eben das größte jemals in Polen gefundene Vorkommen an Öl und Gas sein. Und das könnte einen Teil der polnischen Energieversorgung abbilden.
Das kannst du nicht einfach wegwischen.
Aber ganz ehrlich, wenn das so dicht im Grenzgebiet stattfindet und überhaupt Wasser, also Wasser kennt ja nun mal keine Grenzen, da kannst du doch nicht so ein Megaprojekt in Sichtweite machen und zum Nachbarland sagen, das ist uns egal, was ihr davon hältet. Das sind ja unsere Gewässer hier.
Weiß nicht. Also
zudem ist ja auch sein könnte, dass das gefundene Ölfeld zu Teilen doch auch auf deutscher Seite liegt und Teil ist von so einer ehemaligen Lagerstelle, wo zu DDR-Zeiten schon Öl gefördert wurde, ne? Wenn auch nicht sehr viel. Das ist nämlich die Vermutung vom Wirtschaftsministerium in MacPom, dass das teilweise auch in Deutschland liegt.
Naja, wenn das so ist, dann müssen sie eh noch gemeinsame Verträge machen und so weiter. Also da kann Polen ja dann nicht auf deutscher Seite rumbohren, das ist ja klar. In der Pressemitteilung zum Ölfeld stand dazu aber nichts. Also ich gehe Stand jetzt erstmal davon aus, dass das Deutschland rein juristisch gar nichts angeht. Was ich dabei völlig abgefahren finde, ist die Erkenntnis, dass im Ölsektor noch so viel zu holen ist an Gewinnen, dass sich das alles lohnt da vor Usedom.
Was meinst du mit lohnt?
Naja, wenn du dir mal die Zahlen und Grafiken anguckst, wie viel Barrel Öl gefördert werden pro Jahr, du siehst immer noch, die Corona-Zeit mal rausgenommen, jedes Jahr eine Steigerung der Fördermenge. Jedes Jahr. Oder mit anderen Worten, also so ist vielleicht eindrücklicher, noch nie wurde in der Geschichte der Menschheit so viel Öl gefördert wie jetzt. Noch nie. Also Corona, klar, gab es einen Mini-Knick und seitdem aber immer jedes Jahr Wachstum von 2-3%. Also das heißt, die Welt will Erdöl. Also
Zahlenschrag.
Ja nun, muss man sich ja mal angucken. Also lohnt sich ganz offenbar selbst die Ausbeutung von so relativ kleinen Lagerstätten wie der von Usedom.
Aber nochmal, was heißt denn lohnen? Also natürlich bringt die Ölförderung da Geld. Klar, aber die kostet ja auch Geld und hat möglicherweise auch Kollateralschäden, die du jetzt noch gar nicht absehen kannst. Also lohnen im ökonomischen Sinne ganz am Ende der Rechnung schwer zu sagen. Also das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung zum Beispiel sagt in einer Pressemeldung, die dazu rausgegeben haben, das wird sich ökonomisch nicht auszahlen, wenn man die Gesamtkosten betrachtet.
Die Förderung fossiler Energien könnte jedoch erhebliche negative Folgen auf andere Bereiche haben, wie beispielsweise auf den Tourismus. Zudem konterkariert die Förderung fossiler Energien die Klimaschutzziele. Daher stehen Kosten und Nutzen in keinem Verhältnis. Von der Förderung ist eher abzuraten.
Tja, also ich bin eh gespannt, wie lange das dauert, bis sie ja wirklich vor Usedom anfangen wollen zu fördern, weil die Deutsche Umwelthilfe, die hat schon gesagt, sie prüfen eine Klage dagegen und also die werden nicht die einzigen sein.
Ja.
Also ich weiß, Ich bin ja manchmal ein bisschen obsessiv, was Nachrichten aus den USA angeht.
Ja, das manchmal ein bisschen obsessiv ist gut.
Deswegen kurz mal die Frage, ist das eigentlich nur meine Timeline bei Insta und TikTok, die komplett zugepflastert ist mit Posts zu Jeffrey Epstein?
Naja, zu Jeffrey Epstein und Trump vor allen Dingen.
Ja.
Nee, das finden viele spannend. Also ob Trump da jetzt wirklich in einer Krise steckt, weil er befreundet war mit Epstein, weil er vielleicht auch mit, weiß ich nicht, den Umtrieben von Epstein da zu tun hatte. Ich meine, bei Donald Grab Am by the Pussy Trump, ja. Man findet es nicht unvorstellbar.
Also ich bin hin und her gerissen, wie viel an dieser Sache jetzt wirklich dran ist und was davon einfach ja aufgebauscht ist. Also wir haben das ja neulich kurz schon gestreift, das Thema, als wir über Elon Musk gesprochen haben. Und der hat ja über seine Plattform X diese Gerüchte um Trumps Verstrickung mit Jeffrey Epstein richtig angeheizt mit seinen 220 Millionen Followern, die er da hat, dass die Ermittlungsakten zu Epstein veröffentlicht werden sollen, weil Trump angeblich auf einer Kundenliste von Epstein stehen soll.
Naja, aber Musk hat da auch ein paar Posts wieder gelöscht und hat sich entschuldigt, ne? Muss man auch dazu sagen.
Also das ganze Thema ist so ein Hin und Her.
Ja, was ja aber auch Teil der Spannung ist, oder? Ja. Also es ist ein bisschen Boulevard, aber es ist...
Inzwischen ist es jedenfalls nicht mehr nur so eine Online-Meme-Schlacht, sondern seriöse Medien befassen sich mit dem Fall Epstein. Die US-Politik befasst sich damit und ich habe mich in den letzten Tagen da reingestürzt und muss sagen, es lässt einen nicht mehr los, dieser Fall. Aber mir ist nach wie vor völlig unklar, wie viel da jetzt wirklich dran ist.
Also ob das nur der verzweifelte Versuch ist von Musk und der Opposition, irgendwie Donald Trump zu schaden, oder ob er nicht am Ende doch zusammen mit Jeffrey Epstein Sexualstraftaten begangen
das
haben
steht im Raum,
könnte. Naja, dann erzähl mal, was du so gefunden hast. Also die Epstein-Files und Jeffrey Epstein, ich glaube, mitgekriegt hat davon inzwischen schon jeder und jede was. Aber du kannst es gerne noch mal einmal kurz zusammenfassen, Christoph, was das war, was das für Files sind, was für Akten und was hat das alles mit Donald Trump zu tun?
Jeffrey Epstein war ein Investmentbanker aus New York, gute Verbindung in die High Society, ein Hang zu ausschweifenden Partys. Der hatte zu tun mit Bill Clinton und zwar freundschaftlich, mit Tony Blair, mit Harvey Weinstein, mit Alec Baldwin, ganz, ganz viele reiche und berühmte Leute. Und er ist dutzende Male wegen Sexualstraftaten gegen Minderjährige angeklagt worden. Zweimal wurde er auch verurteilt, zuletzt 2019 und in dem Jahr ist er in Haft gestorben. Und darum, wie er da verstorben ist, ob das wirklich Suizid war, wie die offizielle Version ist, oder ob er umgebracht wurde und wer noch alles mit diesen Machenschaften von Epstein zu tun hat, rund um die Prostitution von Minderjährigen, darum ranken sich seit Jahren schon zahlreiche Gerüchte. Ja, und die Gerüchte. Beiden, Epstein und Trump, die waren eine ganze Weile lang in den 90ern Best Buddies.
Also, dass die sich kannten und so, ne? Das sieht man ja auf Fotos. Da gibt es ja jede Menge. Aber die waren richtig dicke Freunde. Ist das nicht so eine Geschäftsbeziehung eher?
Epstein hat mal gesagt, dass er über 10 Jahre hinweg der beste Freund war von Trump. Ja. Also, eigene Aussage von Epstein, muss man natürlich vorsichtig sein. Aber das war die Darstellung von Epstein in einem Interview, Mann.
Also, jedenfalls waren die sehr oft zusammen auf irgendwelchen Partys, weil da gibt es irgendwie jede Woche neue Fotos, die da durch die Boulevard-Medien gehen. Auch in dieser Woche wieder welche, wo Epstein auf einer Hochzeit von Trump zu Gast war. Und letzte Woche schon hat das Wall Street Journal einen Brief von Donald Trump veröffentlicht an Epstein, in dem Trump die Umrisse einer nackten Frau gemalt haben soll. Wir reden über den Präsidenten. Ne?
Das war so ein Brief für so ein Geburtstagsbuch.
Und da, wo die Schamhaare hin müssen, da stand die Unterschrift von Trump. Also da, wo Menschen früher Schamhaare hatten. Und dazu der Text: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Möge jeder Tag ein wundervolles Geheimnis sein.
Ja, was ist damit gemeint? Hat er alles abgestritten? Der Brief sei gar nicht von ihm, hat er gesagt. Aber Trump hat über Jeffrey Epstein mal in einem Interview erzählt, der sei ein super Typ und er habe auch so ein Faible für hübsche Frauen, der eher jüngeren Art. Also da sind Aussagen gefallen. So, und dieser Epstein, der ist aber eben zweimal verhaftet und verurteilt worden wegen Sexualstraftaten und Prostitution im Zusammenhang mit minderjährigen Mädchen. Eine FBI-Untersuchung hat zu einem Zeitpunkt mal über 50 Opfer zusammengetragen.
Ich meine, genau aus all diesen Zutaten speist sich ja diese ganze Verschwörungserzählung oder vermeintliche Verschwörungserzählung um die möglichen Kunden von Epstein, oder? Also da ist sein belegter Kindesmissbrauch, die dokumentierten Partys und dann eben seine auch guten Kontakte in die High Society, die er hatte.
Und ganz zentral dabei diese Vermutung von einer angeblichen Liste von Epstein mit vielen bekannten Namen drauf, die irgendwie mit drin hängen sollen. Die Korrespondentin Doris Simon vom Deutschlandfunk hat das mal zusammengefasst, was es mit dieser Liste auf sich haben soll.
Es gibt Listen von Passagieren, die mit Epsteins Privatjet mitgeflogen sind. Das sind sehr viele Namen, weil das über viele Jahre Menschen seine Jets genutzt haben. Der Epstein hatte ein riesiges Bekannten- und Freundesnetzwerk. Und da stehen auch prominente Namen drauf. Der frühere Präsident Bill Clinton, der britische Prince Andrew, zum Beispiel aber auch Donald Trump. So, und das Gerücht hat sich verselbstständigt und wurde seit vielen Jahren millionenfach verbreitet, dass diese Leute auf der Liste sozusagen alle mit beteiligt waren an diesen Sexualstraftaten. Denn was auch Fakt ist, ist, dass nicht nur Epstein minderjährige Frauen missbraucht hat, sondern sie auch weitergereicht hat an Bekannte.
Trotzdem muss man vielleicht einmal einschränken, weil man angeblich auf so einer Liste steht, ja. Heißt es noch heißt nicht, dass man nicht. Selbstverständlich mit Sexualstraftaten heißt in Verbindung zu bringen ist.
Zur
ne?
Geschichte gehört aber auch, dass dieser Jet Lolita Express genannt worden sein soll von Leuten in dem Umfeld und dass er eine Insel hatte, der Epstein, wo diese Dinge stattgefunden haben sollen.
Bevor Trump zum zweiten Mal Präsident geworden ist, ne, da hat er doch im Wahlkampf versprochen, dass er diese Liste, diese Epstein-Liste, was auch immer die aussagt, aber dass er die veröffentlichen lassen will. Das war ja Teil dieser ganzen Mythen, die viele seiner Anhänger aus der MAGA-Bewegung so brennend interessieren. Ne? Also die Make America Great Again-Fans, dass es da den sogenannten Deep State geben soll, also eine Art Schattenstaat sozusagen, der dafür sorgt, dass die Eliten und ihre kriminellen Machenschaften immer gedeckt werden. Und dazu gehört in deren Augen auch die Sache mit Epstein und den vielen mächtigen Freunden, die von ihm angeblich mit Minderjährigen versorgt werden sein sollen. Da wollte Trump doch veröffentlichen.
Und das sollte alles ans Licht kommen, genau. War auch so geplant. Zumindest hat das die von Trump eingesetzte Generalstaatsanwältin Pam Bondi auch bei einem Interview mit Fox erzählt, dass die Epstein-Liste auf ihrem Schreibtisch liegt. Im Februar war das.
And this is something Donald Trump has talked about. The DOJ may be releasing the list of Jeffrey Epstein's clients. Will that really happen?
It's sitting on my desk right now to review. That's been a directive by President Trump.
So.
Okay, also sie hat die Liste auf dem Schreibtisch und Präsident Trump hat schon verfügt,
genau, das soll machen. Und Anfang Juli ist dann eben die Bombe geplatzt, weil da das Justizministerium und das FBI gemeinsam eine Erklärung abgegeben haben, dass erstens Epstein gar keine Kundenliste hatte und zweitens, dass er in der Zelle wirklich Suizid begangen hat, also dass die offizielle Version immer gestimmt hat. Also es gibt keine Vertuschung, es gibt keine Liste, Ende der Geschichte.
Das Spannende ist ja, Leute, die diese Theorien überhaupt mit angefacht haben, sind ja zum Beispiel J.D. Vance, Vizepräsident und dieser neue FBI-Chef doch auch, Kash Patel.
Ja, der hat gesagt, wenn er Chef ist vom FBI, dann kommt alles raus. JFK bringt er auf den Tisch, Martin Luther King, die Umstände, Epstein, alles.
Mondlandung.
Jetzt ist er Chef und es passiert nichts. Und einige Trump-Supporter und MAGA-Anhänger sind richtig sauer. Und es geht bis hinein in die republikanische Partei. Also Marjorie Taylor Greene zum Beispiel, Abgeordnete aus Georgia und richtige Trump-Hardlinerin, die will nicht locker lassen.
Jeffrey Epstein is literally the most well-known convicted pedophile in modern-day history. And I really think people deserve transparency on that. And it's not wrong to continue to push for it and ask for it.
Also sie sagt, es ist nicht falsch, da weiter zu ermitteln und auch aufzudecken sozusagen, weil sie sagt, die Leute verdienen einfach Transparenz.
Naja, und es ist irgendwie so ein Versprechen, was nicht eingelöst ist. Ne? Einige von den Influencern, die ins Weiße Haus geladen wurden, weil sie immer so pro-Trump sind, sind schwer enttäuscht. Laura Loomer ist da ein Name zum Beispiel oder Leute von Turning Point USA, das ist so eine ultrarechte Non-Profit-Jugendorganisation, die Trump so richtig gepusht haben. Auf einer Veranstaltung war das zu hören.
Make some noise if you care about the Jeffrey Epstein scandal.
Okay.
Raise your hand if it matters a lot to you. Raise your hand. So every hand of 7,000 people.
Everybody cares.
Also sie sagen, mach mal Krach, wenn euch der Skandal noch interessiert, alle jubeln oder beziehungsweise alle schreien und dann hebt mal die Hände und alle 7000 Menschen heben die Hände und sagen, ja, wir wollen mehr darüber wissen.
So ist das da und Donald Trump will von all dem jetzt nichts mehr wissen. Schon Anfang Juli, als bei einer Kabinettssitzung ein Reporter der Generalstaatsanwältin Pam Bondi, die das angeblich auf dem Schreibtisch alles hatte, eine Frage stellt zum Fall Epstein, der versucht Trump das einfach wegzudrücken, das Thema.
Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. Yeah. And are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable. It just seems like a desecration.
Das war rund um die Texas-Fluten. Da hat er gesagt, das ist doch eine Schande jetzt zu Jeffrey Epstein. Die Leute reden immer noch darüber. Also tut so, als wäre das sozusagen ein völliges Unding, dazu zu fragen. Und auf seiner Plattform Truth Social hat Trump inzwischen mehrere Posts abgesetzt, wo er seine Anhänger abqualifiziert zurechtweist, dass sie mit diesem Epstein-Quatsch jetzt auch endlich mal aufhören müssen. Das sei sowieso alles ein Hoax der Demokraten.
Also Trump macht, was er immer macht. Er versucht abzulenken, versucht das Thema zu wechseln, versucht andere Themen in die Röhre zu schmeißen, die das dann überlagern sollen. Aber es scheint in diesem Fall, ich weiß es nicht, es ist nur so mein Eindruck, es scheint nicht so leicht zu klappen, oder? Also weil die Republikanische Partei und auch die Basis da sind gespalten in der Frage und werden sie auch erstmal bleiben. Hätte es diese Woche Freitag eine Abstimmung geben sollen im Repräsentantenhaus über die Freigabe der Epstein-Akten. Also hätte das Repräsentantenhaus darüber abstimmen sollen. Und was ist passiert? Der Haussprecher, ja, der Republikaner ist, schickt die Abgeordneten vorzeitig in die Sommerpause und verhindert so die Abstimmung. Zufall? Aber kann man schon so sagen, oder, Herr US-Politik-Experte, dass hier ein Riss durch Trumps Anhängerschaft geht?
Also Umfragen deuten darauf hin, ja.
Das ging mit der Bombardierung des Iran los. Da hat wirklich ein Teil seiner Leute, die waren also brüskiert, weil die absolut gegen internationale Einmischung sind von Seiten der USA. Und in dieser Sache hier, bei den Epstein-Files, das scheint ja noch mehr Sprengkraft zu haben.
Also ich habe ein Interview gehört in der New Yorker Radio Hour, das ist so ein Politik-Podcast vom New Yorker Magazin, mit dem Journalisten Michael Wolff. Der hat schon mehrere Bestseller über Trump und dessen erste Amtszeit geschrieben und über den letzten Wahlkampf und so. Mhm. Und er sagt, er hat 100 Stunden Interviewmaterial mit Epstein zu Hause rumliegen. Und er sagt, er geht davon aus, dass sich jetzt die Leute in der Republikanischen Partei und in der Trump-Anhängerschaft anfangen zu positionieren für eine Zeit nach Trump.
Nein. Okay.
Er meint,
also jetzt,
dass es jetzt losgeht. Momentan ist noch Verwirrung, aber das ist jetzt sozusagen einer der Issues, der möglicherweise helfen kann, sich zu positionieren. Er meint, diese Epstein-Sache, die wird nicht einfach weggehen. Und die Ersten schauen jetzt eben, wie sie das nutzen können, um sich in Position zu bringen für die nächste Präsidentschaftswahl.
Ich meine, das Ganze ist ja auch überhaupt gar nicht witzig, ne? Weil dahinter so oder so viele, viele Opfer stehen. Wer auch immer sie missbraucht hat, da wurden einfach systematisch und reihenweise Menschen missbraucht. Trotzdem will man ja gerne wissen, wie viel ist jetzt dran an der Geschichte, dass Trump damit was zu tun hat.
Ja klar, ich meine, der Mann, also Epstein, der war ja nun mal tatsächlich Sexualstraftäter und hat Minderjährige prostituiert. Und ich meine, er war tatsächlich über Jahre lang sehr eng mit Trump befreundet. Der Michael Wolff, dieser Journalist, sagt auch, das war quasi deren Zeit damals, die haben zusammen, sind die auf Jagd nach Frauen gegangen. Ja? Mhm. Hunting for Women. So, die haben sich als Wingman bezeichnet gegenseitig. Zusammen auch Partys.
Das ist noch nicht strafbar.
Aber, nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. So, aber es stimmt eben auch, dass Epstein im Gefängnis vor dem Beginn seines Prozesses gestorben ist. Und vom Überwachungsvideo dieses Gefängnisses fehlen wirklich ein paar Minuten.
Ja, stimmt,
und es gab 2016 eine Klage von einer Frau gegen Trump, die behauptet, er und Epstein hätten sie in den 90ern missbraucht, als sie 13 war. Diese Klage wurde erhoben, zweimal sogar, aber sie wurde wieder fallen gelassen, angeblich auf Druck. Das Ding ist nur, was auch immer vorgefallen ist, es muss nicht heißen, dass aus diesen Unterlagen, aus den Epstein-Files, tatsächlich irgendwelche handfesten Beweise gegen Trump hervorgehen.
Also die Hoffnung im Trump-Team scheint jedenfalls zu sein, so kann man den Eindruck gewinnen, dass die Sache über den Sommer aus den Nachrichten verschwindet. Ne?
Ja.
Und ganz ehrlich, das sind in den USA über 8 Wochen Sommerpause vom Parlament, bis die Abgeordneten zurückkehren. So wie wir Trump bisher kennengelernt haben, sind bis dahin wieder 8 neue Skandale in der Welt, oder?
Ja,
meinst du nicht?
Naja, auf der anderen Seite, so ein Sommerloch kann ganz schön groß werden. Da kann sich so ein Thema vielleicht erst so richtig ausbreiten.
Sonst noch was Interessantes passiert die Woche?
Naja, die deutschen Fußballfrauen sind ja nun mal leider aus der EM rausgeflogen.
Ja, aber die Spanierinnen waren auch einfach besser.
Ja, das stimmt. Und es gab eine Erklärung von diversen Ländern diese Woche, die Israel auffordern, den Krieg in Gaza endlich zu beenden.
Das habe ich natürlich auch gelesen. Frankreich, Kanada, Großbritannien, Schweden, Portugal, Schweiz, alle dabei. Deutschland nicht.
Es ist aber auch wirklich kompliziert, dieses deutsch-israelische Verhältnis.
Was ist daran so kompliziert zu sagen, wir möchten, dass dieser Krieg in dieser Form aufhört?
Na, Israel sagt, das sendet ein falsches Signal an die Hamas, und Kanzler Merz sagt, er hätte Israel mit jetzt aber wirklich großem Nachdruck dazu aufgefordert, für einen Waffenstillstand zu sorgen. Aber unterzeichnen will Deutschland trotzdem nicht, weil es zumindest aus der CDU-Fraktion heißt, wir wollen Israel nicht isolieren.
Ja.
Naja, es ist, wie gesagt, kompliziert. Wir werden uns in den nächsten Wochen mal eine ganze Folge lang dem Verhältnis Deutschland-Israel widmen, schlage ich vor. Das kann man nicht mal eben so in 3 Minuten mal abhandeln.
Ja, machen wir.
Dann war es das erstmal für heute von uns. Abonniert uns gerne, gebt uns eine schöne Bewertung, empfehlt uns, wenn euch der Podcast denn gefällt. Das würde uns sehr freuen.
Die Redaktion hatte Lena Petersen vom rbb24 Inforadio. Und wenn ihr noch einen Tipp für was Deepes haben wollt, Deep Doku ist ein super Podcast.
Ah, sagst du das jetzt, weil wir auch schon ein paar Recherchen für Deep Doku gemacht haben? Also zum Beispiel einen jungen Bundeswehrrekruten begleitet oder uns angeschaut, was das für die Berliner Clubkultur bedeutet, wenn sie jetzt mitten in Berlin eine neue Autobahn bauen und alles abgerissen wird?
Nein, ich sage das, weil ich das Format wirklich gerne höre. Ehrlich gesagt höre ich das auch nur von anderen. Also ich höre mir ja nicht in meiner Freizeit unsere eigenen Sachen an. Du?
Doch. Aber wenn dann nur, um die Fehler zu finden, die du gemacht hast, natürlich.
Naja, ich mache nie Fehler, außer manchmal, wie du weißt. Also Deep Doku, der Doku-Podcast, der in jeder Folge in Lebensrealitäten abtaucht, die man so vielleicht noch nicht kennt. Zum Beispiel in die von einem Mann, der mit Sportwetten seine komplette Existenz verspielt hat. Gibt es aktuell bei Deep Doku überall, wo es Podcasts gibt.
Schönes Wochenende wünschen Christoph Schrag
und Hendrik Schröder.
Das letzte Wort allerdings bei 7 Tage wach haben niemals wir. Das hat immer ein Tier.
Heute die Möwe. Stell sie dir vor, diese einst so schöne, stolze, weiße Möwe, frei, stark. Jetzt sitzt sie da, am Strand von Usedom, mit ölverschmierten Flügeln.
Bist du böse?
Bewegungsunfähig, im ölschwarzen Ostseewasser, vor Hunger schreiend, die ratternde Bohrinsel im Blick, ein Klumpen Rohöl im Bauch. Ob Arabien oder Aalbeck, denkt sie, Hauptsache Erdöl. Schönes Wochenende. Tschüss.
Tschüss. Also wirklich. Damit soll ich jetzt nach Hause gehen?
Naja. Ach. Man kann es doch mal einmal so plastisch machen.
Ja, aber sonst?
Hier hast du das mitbekommen von der Frau, die aus Versehen eine illegale Cannabis-Plantage in Wuppertal ersteigert hat.
Aus Versehen. Manchmal sagst du Sätze. Eine Frau, die aus Versehen eine illegale Cannabis-Plantage in Wuppertal ersteigert hat?
Ja.
Ey, da denke ich manchmal... Vielleicht muss ich mich dann doch mehr um dich kümmern gerade.
Also es war natürlich genau so, dass die eigentlich das Haus ersteigert hat, in dem die Cannabis-Plantage war. Jetzt Montag war das. War eine Zwangsversteigerung. Das Haus stand angeblich leer. Und wie das offenbar manchmal so ist bei Zwangsversteigerungen, die Bieter haben sich das vorher nicht von innen angucken können. Du kaufst da, steigerst da auf die Katze im Sack. Ja. Dann hat sie das ersteigert, hat die Schlüssel bekommen, ist direkt danach dahin, schließt das Haus auf und fällt offenbar vom Glauben ab, weil in dem Haus stehen 1000 kleine Plastikkübel mit Cannabispflanzen. Ist echt wahr, wirklich 1000. Gab es eine Polizeimeldung zu, die haben auch Fotos rausgegeben, habe ich gesehen im Internet. Und der Hammer ist dann, während die sich umschaut und da wirklich 1000 Cannabispflanzen sieht und nicht fassen kann, was da abgeht, sieht sie einen Typen, der panisch aus dem Haus abhaut. Es ist wirklich völlig schräg. So. Nach dem Typen wird jetzt gefahndet. Die Pflanzen wurden dann abgeholt vom technischen Hilfswerk. Also der hatte da irgendwie illegal eine Cannabisplantage in ein leerstehendes Haus gebaut, von der offenbar niemand was mitbekommen hat. Das THW, wie gesagt, hat die Dinger jetzt abgeholt auf Bitten der Kripo, damit die Frau dann da jetzt auch einziehen kann. Oder was auch immer sie davor hat.
Aber was macht jetzt das THW mit den Graspflanzen?
Naja, weiß ich nicht, was. Die verbrennen das oder vergraben das oder?
Mhm. Klar. Bestimmt.
Mann.
Es gibt bestimmt viele, die sagen, wieso hat sie die denn nicht einfach da drin gelassen? Wann kriegt man schon mal eine Cannabis-Plantage aus Versehen geschenkt?
Der Wert des ganzen Gebäudes. Nein. So, fertig, ne?
Ja. Fix und. Bis gleich.
Ciao.